Guten Morgen. An so hohen Feiertagen gibt es verschiedene Erwartungen, auch an einen Gottesdienst und natürlich auch an die Predigt. Und der Heilige Geist ist so vielfältig, dass man sehr vielfältig über ihn sprechen kann, ihn auch erleben kann. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Power from heaven oder im leisen, stillen Wirken in einem einzelnen Leben. Beides ist der Heilige Geist. Heute werde ich nur eine Seite des Wirkens des Heiligen Geistes betrachten mit euch zusammen. Also nicht wundern. Mandy hat schon manches von dem angesprochen, was darüber hinaus noch geht. Aber heute möchte ich mich mit euch auf eine Sache konzentrieren. Und ich möchte zu Anfang beten. Heiliger Gott, bitte rede du durch deinen guten Heiligen Geist, weil sonst alles umsonst geredet ist. Und bitte hilf uns zu hören, wie Jünger hören, dass wir verstehen mit dem Herzen und dem Kopf und bewege uns auf deine Ziele hin, zu deines Namens Ehre. Amen. Über 40 Jahre lang waren Anna und Otto Nauer verheiratet, als jenes Ereignis eintrat, das ihr Leben radikal verändern sollte. Die Kinder waren längst ausgeflogen, Otto Nauer war in Pension, er war Geschäftsführer gewesen und beide freuten sich nun auf einen schönen, aktiven Ruhestand mit viel Reisen. Da passierte es. Anna Nauer war mit der Straßenbahn unterwegs und beim Umsteigen fand sie sich plötzlich nicht mehr zurecht. Sie wurde untersucht und es wurde Alzheimer diagnostiziert. Otto Nauer, der darüber ein Buch schrieb, zusammen mit einem Journalisten, beschreibt, welch tiefe Liebe das Ehepaar auch in den dunkelsten Stunden verband, aber auch wie unerbittlich und gnadenlos diese Krankheit die Persönlichkeit eines Menschen zerstört. Anna Nauer war zuvor sanft und liebevoll und wurde nun bösartig. Ihre geistigen Fähigkeiten zerfielen mehr und mehr und die einstmals milde Frau trieb ihren Mann in die Verzweiflung. Aber er blieb ihr als Betreuer in unvorstellbarer Mühe nahe. An einer Stelle in seinem Buch schreibt er, wenn man fast 24 Stunden pro Tag ständig um die kranke Patientin ist, wird man selber sehr empfindlich. Hier nicht falsch zu reagieren, war damals mit das Schwierigste für mich. Das ständige Schimpfen sei häufig kaum auszuhalten gewesen. Nie werde ich jenen Sonntag vergessen, als meine Frau auf einer Autofahrt ununterbrochen schrie, dass sie aussteigen wolle und mir sogar ins Steuerrad griff. Mit knapper Not konnte ich verhindern, dass wir mit voller Fahrt mit einem Brückenpfeiler kollidierten. Nicht viel habe damals gefehlt und er hätte seiner Frau eine Ohrfeige gegeben. Zitat Ende. Er versuchte, ihr das Leben zu erleichtern. Sie tat alles, nicht bewusst, aber sie tat alles, das Seine zu erschweren. Otto Nauer, ein starker Mann, ein rationaler Mann, kam an den Rand dessen, was er verkraften und ertragen konnte. Doch er hat seine Frau gepflegt bis zum Tod. Erleben zu müssen, wie die Persönlichkeit eines geliebten Menschen Stück für Stück verschwindet, sich verändert, am Schluss erlischt, das ist eine schreckliche Herausforderung. Wie kann jemand einen solchen Abschied auf Raten ertragen? Soweit die Geschichte von Ehepaar Nauer. Ob es nun ein langer Leidensweg wie bei Alzheimer oder eine anders plötzlich eintretende Tragödie ist. Wir wissen, dass jedem von uns Ereignisse zustoßen können, die uns an die Grenze des Erträglichen bringen oder sogar darüber hinaus. In diesen Situationen brauchen wir dann Hilfe und manchmal mehr als nur menschliche Hilfe. Und jetzt wird die Verbindung zu Pfingst und zum Heiligen Geist vielleicht deutlich. Ich möchte heute auf diese eine Seite des Geschenkes Gottes, das er jedem seiner Kinder gibt, mit euch betrachten. Christsein bewahrt uns nicht vor Grenzerfahrungen. Gläubige Menschen bekennen, dass ihr Glaube an Gott sie nicht vor Leid bewahren wird. Doch gerade in solchen Situationen schenkt der Heilige Geist seinen besonderen Beistand. Oh, unser neuer Monitor ist noch nicht. Okay, dann probieren wir es mal. Ich werde getragen. Paulus schreibt an die Römer: Dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Aus Römer 8, ein Teil aus dem Text, den Manni vorhin gelesen hat. Der Heilige Geist wird im Neuen Testament als Helfer bezeichnet. Andere Begrifflichkeiten sind Beistand, Fürsprecher, Tröster. All das ist der Heilige Geist zugleich. Wenn ein Mensch zu einer Selbsterkenntnis, zu einer umfassenden Selbsterkenntnis kommt und Jesus als lebendige Realität erfährt, dann tritt er in dieses neue Kraftfeld Gottes ein. Der Heilige Geist wird zu seinem persönlichen Helfer, den Gott versprochen hat. Ohne den niemand Gott aber lieber Vater nennen kann. Gott real, wirklich im Leben seiner Nachfolger. Und auf seine Hilfe sind wir ganz besonders angewiesen im Bereich des Gebets. Gebet ist für einen Menschen irgendwo zwar eine angelegte Ursprache, weil Gott uns auf Ewigkeit hin angelegt hat, aber doch ist es für viele von uns und eigentlich für alle, wenn wir noch nie gebetet haben, wie eine Fremdsprache. Wir bewegen uns da auf fremdem Territorium. Wir brauchen jemanden, der für uns übersetzt, zumindest sagt das Paulus hier. Wir reden mit Gott, was wir vorher nicht getan haben. Paulus sagt, wir brauchen zudem Hilfe in unserem Gebetsleben wegen unserer Schwächen auch. Was ist denn damit gemeint? Selbst nach unserer Bekehrung bleiben wir Menschen, die von Fehlern gekennzeichnet sind, auch wenn die Bibel uns Heilige nennt. Manche Christen erwecken zwar den Eindruck, als seien sie Engelsanwärter, aber hinter der frommen Fassade stecken doch jede Menge Defizite. Geistliche, moralische, soziale, gesundheitliche, was auch immer. Die Liste kann sehr, sehr lang sein. Was immer unsere Not sein mag, die Aufgabe des Heiligen Geistes besteht darin, unsere Bedürfnisse als Fürsprecher vor Gott zu bringen. Denn wir wissen nicht mal, wie wir beten sollen, sagt Paulus. Genau da springt unser Helfer ein. Er klärt, er korrigiert, er kürzt, er justiert unsere Anliegen so, dass sie vor Gott bestehen können. Anscheinend brauchen unsere Gebete diese Umgestaltung durch den Heiligen Geist. Wenn wir mit Gott reden, fehlen uns Informationen. Wir sehen viele Zusammenhänge nicht, wie auch. Aber der Heilige Geist besitzt all diese Daten. Er formatiert unsere Gebete, bis sie Gottes Willen entsprechen. Unsere Sorge sollte darum nicht sein, dass wir falsch beten. Vielmehr sollten wir uns darum kümmern, dass wir überhaupt beten. Römer 8, Vers 26 geht davon aus, dass wir mit Gott im Gespräch stehen. Nur so geben wir dem Heiligen Geist Anlass, die Möglichkeit, unsere Bitten zu interpretieren. Er hilft uns in unseren Schwächen, nicht in unseren Abwesenheiten. Doch ihr, meine lieben Freunde, sollt euch im Glauben nicht irre machen lassen, lesen wir in Judas 20, den Gott euch selbst geschenkt hat. Er ist das Fundament, auf dem ihr euer Leben aufbaut. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Also keine Furcht vorm Beten. Es geht nicht um die Form, es geht nicht um, wie wohlfeil das ist. Rede mit deinem Herrn. Der Heilige Geist kümmert sich um die entsprechende Übersetzung. Ein weiteres. Ich werde verstanden. Eine Wirkung des Heiligen Geistes. Wie müssen wir uns die Fürsprache des Geistes konkret vorstellen? Paulus schreibt, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Stell dir mal vor, der Heilige Geist ist so intensiv mit unseren, auch mit deinen Gebeten beschäftigt, dass er in unausgesprochenes Seufzen ausbricht. Und dieses Seufzen ist schlicht und ergreifend wortlos. Das heißt nicht unaussprechbar, sondern unausgesprochen. Der Heilige Geist betet, still, unhörbar, aber mit Betroffenheit. Vielleicht haben wir so etwas schon mal selbst intensiv empfunden, wenn uns eine Last tief erschüttert hat und sie uns ins Gebet getrieben hat. Darum geht es hier, ein Stöhnen, das aus der Tiefe des Herzens kommt. Ein Seufzen, das sogar die ganze Schöpfung umfasst, lesen wir weiter. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Der alte Planet Erde leidet wie eine gebärende Frau. Das ist deshalb ein treffender Vergleich, denn weil er über die Ursache des Leidens hinaus auf die kommende Freude hinausweist. Geburtsschmerzen sind reale Schmerzen, die sind wirklich und sie sind stark. Wir Männer können da gar nicht mitreden. Aber sie dauern nicht endlos, sie sind zeitlich befristet. Ich habe so gestaunt, als Sabine nach der Geburt eines unserer Jungs, ich weiß gar nicht, ob es der erste war, Sabine wusste, nach dem Finn, ja, am kommenden Tag oder sogar am gleichen Abend sagte, sie könne sich durchaus noch ein Kind vorstellen. Und ich habe ja die Geburt miterlebt. Und ich habe gedacht, die stirbt mir weg. Naja, ich habe es nicht gedacht. Aber so, das war Hut ab, Chapeau vor all euch Müttern. Geburtsschmerzen sind nicht hoffnungslos. Im Gegenteil, eine freudige Erwartung steht dahinter. Im Normalfall mündet der Schmerz in die Geburt eines Kindes. Und das Leid von uns Christen ist ähnlich. Wir seufzen, aber wir tun es in Erwartung einer sicheren Geburt, eines fröhlichen Zieles, das auf uns wartet. Römer 8 argumentiert, dass die ganze Schöpfung unter dem Fluch der Sünde leidet. Das zeigen zum Beispiel Naturkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Wirbelstürme, Überschwemmungen und Ähnliches. Die sind ja nicht neu, nur wenn die Medien jetzt näher dran sind und sie dauernd davon berichten. Solche Ereignisse können durchaus auch als Geburtswehen einer gefallenen Welt, die unter dem Fluch ächzt und auf Befreiung wartet, gedeutet werden. Naturkatastrophen sind unnatürlich. Sie sind nicht von Gott ursprünglich gewollt. Sie werden eines Tages aufhören, wenn der Fluch der Sünde beendet ist, wenn Gottes neue Welt kommt. Anders ausgedrückt, die Erde seufzt in Erwartung von etwas Besserem, einer Neuschöpfung. Aber die Natur ist nicht der einzige Teil der Schöpfung, der ächzt. Nicht allein aber sie, schreibt Paulus, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das ist ja Teil unseres christlichen Dilemmas. Wir sind gefangen im Spannungsfeld dessen, was Gott begonnen hat in unserem Leben. Und dem, was er erst bei unserer Auferstehung zu Ende führen wird. In der Zwischenzeit leiden wir mit. Wir seufzen mit, wir warten voller Zuversicht, manchmal auch nur mit ganz wenig Zuversicht, auf die Fortsetzung von Gottes Programm. Also, die Schöpfung seufzt, das Volk Gottes seufzt und der Heilige Geist seufzt. Die Schöpfung seufzt, um von ihrem gefallenen Zustand befreit zu werden. Wir seufzen, weil uns die Auswirkungen des Fluches plagen. Und der Heilige Geist seufzt, weil er sich mit unserem Leid identifiziert und helfen will. Seine Fürsprache hat also damit zu tun, dass er unsere Situation sieht und versteht. Er identifiziert sich mit uns. Er klärt unser Leid ab und übermittelt es dem Vater. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Römer 8, 27. Was lehrt uns das in Bezug auf unser Beten? Ich glaube, der Heilige Geist vernetzt unsere Gebete mit dem Vater nur dann, wenn sie von Herzen kommen. Wenn unser Gespräch mit Gott oberflächlich bleibt, ein schnelles Tisch- und Gute-Nacht-Ritual, dann wird die Fürsprache des Geistes nicht aktiviert. Es ist also möglich, nicht zu reden und mit Gott trotzdem tief verbunden zu sein oder auch zu reden und dabei überhaupt nicht zu beten. Unser Gebet muss von innen kommen, echt, wahrhaftig, ehrlich. Bloß fromme Worthülsen bringen es nicht. Der Prophet Jesaja drückt das mal so aus: So spricht der Herr, dieses Volk gibt vor, mich zu ehren. Doch sie tun es nur mit den Lippen. Mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Noch eine weitere, dritte Wirkung des Heiligen Geistes. Ich bin geborgen. Römer 8 mündet in einer Aussage, die ungemein tröstlich ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die Aussage ist vielen von uns bekannt. Was manche jedoch übersehen, ist die Tatsache, dass Römer 8, 28 in direkter Verbindung mit der Fürsprache des Heiligen Geistes steht. Die Menschen, bei denen Gott alles zum Guten führt, sind dieselben Leute, für die der Heilige Geist als Fürsprecher eintritt, deren Anliegen er mit Seufzen interpretiert und die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Wir wissen, schreibt Paulus. Aber in Vers 26 hat er ja gesagt, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Jetzt schreibt er, wir wissen, dass Gott alles zum Guten führt. Wir wissen nicht, wir wissen. Das erste Wissen bezieht sich auf die Einzelheiten dessen, was Gott in unserem Leben tut. Das wissen wir meist nicht, was geschehen wird. Das zweite Wissen betrifft die Tatsache, dass Gott ein übergeordnetes Ziel verfolgt. Wir sind nach seinem Vorsatz berufen. Anders ausgedrückt, die Hilfe des Heiligen Geistes erfahren wir nur stetig, wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben, wenn wir auf Gott und sein Reich ausgerichtet bleiben. Und alles wirkt zu meinem Guten. Wenn ich mein begrenztes Umfeld betrachte, wenn du dein begrenztes Umfeld betrachtest, so ergibt sich manches vielleicht keinen Sinn. Manches erscheint chaotisch und verwirrend. Ich darf aber wissen, ich darf glauben, ich darf darauf vertrauen, dass Gott alle Dinge zum Guten mitwirken lässt. Alle Dinge, das ist umfassend. Heißt das, dass alles, was geschieht, letztlich gut ist? Oder heißt es, dass alles zu einem guten Ziel führt? Paulus spricht natürlich hier von dem Zweiten, dass alles zu einem guten Ziel führt. Hass ist ja nicht Liebe. Tod ist nicht Leben. Leid ist nicht Freude. In unserer Welt geschehen schreckliche Dinge. Und Römer 8 will das Böse keineswegs verharmlosen. So lese ich den Text hier nicht. Aber uns wird gesagt, dass Gott selbst aus Bösem Gutes hervorbringen kann. Selbst schädliche Erfahrungen kann er zu unserem Vorteil wenden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Mitwirken, das ist das Wort, was hier gebraucht wird, Synergeo. Unser deutscher Begriff Synergie ist davon abgeleitet. Unter Synergie versteht man das Zusammenwirken verschiedener Stoffe oder Faktoren, sodass die Gesamtwirkung von diesen beiden Dingen zusammen größer ist als die Wirkung der beiden einzelnen Komponenten, Anteile. Die richtige Kombination an sich schädlicher Stoffe kann Substanzen erzeugen, die sehr nützlich sind. Kochsalz zum Beispiel, Natrium und Chlorid sind eigentlich Giftstoffe, wenn wir sie in viel zu großen Mengen aufnehmen. Aber als Natriumchlorid ist es lebenswichtig für unseren Körper. Natürlich in der richtigen Dosis. Egal, was uns zustoßen mag, Gott wird in seiner Vorsehung alles zu einer Gesamtwirkung führen. Die verstehen wir vielleicht nicht. Aber dennoch wird sie unserem Wohl dienen, entsprechend seiner, Gottes, souveränen Vorsehung. Gott kann das. Ich kann das nicht, du kannst das nicht, aber Gott kann das. Gott übersieht alles. Er wird dich zu seinem guten Ziel bringen. Was ist das Ziel unserer Berufung? Paulus beantwortet die Frage hier so: Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Gott will, dass wir dem Charakter seines Sohnes ähnlich werden. Und er verfolgt dieses Ziel mit einer solchen Leidenschaft, dass er sich von nichts zurückhalten lässt. Jedes Gebet, das darauf ausgerichtet ist, uns Christus näher zu bringen, wird Gott beantworten. Die Herausforderung ist oft, dass es so gilt wie in der Landwirtschaft. Auch wer gut sät auf gutem Boden, braucht Geduld. Wenn die Pflanzen nicht sofort sprießen, bedeutet das, dass sich im Ackerboden nichts tut? Natürlich nicht. Zwischen Saat und Ernte vergeht immer Zeit. Gott wird dein Anliegen so beantworten, wie du gebetet hast, oder er wird deine Bitte umformen, dass sie seinem Plan und Willen entspricht. Wir können natürlich einwenden: Moment, ich habe für eine bestimmte Sache gebetet und ich will gar nicht, dass was anderes rauskommt, sonst hätte ich ja was anderes gebetet. Falls das deine Einstellung, deine Haltung zum Gebet ist, dann solltest du nochmals Römer 8, 27 überdenken. Das Gebet funktioniert so, wie Gott es will. Steht dort. So wie Gott es will. So wie es seinem Willen entspricht. Gott ist kein himmlischer Handlanger, der jedes Mal rennt und genau das holt, was wir wollen. Wenn unsere Bitte falsch ist, sagt Gott nein. Wenn es der falsche Zeitpunkt ist, sagt Gott später. Und wenn ich selbst ganz falsch liege, dann sagt er: Wachse. Reife, folge mir nach. So oder so ist Gott am Werk. Wir erkennen nicht, was er hinter den Kulissen mit uns im Detail vorhat, aber wir wissen, sein Ziel besteht darin, uns dahin zu bringen, dass wir seinem Sohn mehr und mehr ähnlich werden. Wie lässt sich die Fürsprache des Heiligen Geistes am besten erfahren? In Kolosser 4 schreibt Paulus: Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Luther übersetzt: seid beharrlich im Gebet. Das heißt, für einen Christen ist es abnormal, nicht mit Gott im Gespräch zu stehen. Wer selten mit Gott spricht, wird auch selten von ihm hören. Paulus sagt, reden mit Gott sollte so natürlich sein, dass Schweigen die Ausnahme ist. Und Schweigen bedeutet, wie gesagt, nicht das Wegbleiben, das Fernbleiben von laut ausgesprochenen Worten. Hoffentlich ist es nicht umgekehrt bei uns, dass das Gebet die Ausnahme ist, was unsere Termine stört. Es ist schade, wenn die Fürsprache des Geistes steht uns 24 Stunden ja zur Verfügung. Warum nutzen wir sie so selten? Warum reden wir mit Gott nur dann, wenn es uns mies geht? Wie wichtig ist dir das Gespräch mit Gott? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Wo hat Gottes ruhige Stimme in deinem hektischen Alltag Raum? Was hält dich davon ab, täglich mit ihm deine kleinen und großen Fragen zu besprechen, ihn zu loben dafür, dass er dein Leben in der Hand hält, du geborgen bei ihm bist? Ich komme zum Schluss. Jeder von uns kann in Situationen geraten, in denen das innere Gleichgewicht ins Rotieren gerät, wo wir die Übersicht verlieren und uns kraftlos fühlen. Es gibt Lebensumstände, in denen wir nicht wissen, wie wir zu Gott beten sollen. Genau in dieser Lage haben wir einen Helfer, der unsere stammelnden Worte versteht und sie vor dem Vater interpretiert. Der Heilige Geist ist die Hoffnung des Hilflosen. Bringe ihm deine Gebetsanliegen, denn er trägt dich, er versteht dich und er schenkt dir Geborgenheit. Gib also nicht auf. Amen.